Ich kann mich zum Teil von einem Geschmack penetrieren lassen, von einem Geräusch penetrieren lassen, von der Natur penetrieren lassen. Und ich habe auch schon Orgasmen durchs Riechen oder Schmecken oder so bekommen.
Wenn man nur den Finger aber wirklich extrem tief und dann nach oben drückt, also Richtung Bauchdecke, und dann nur hält, dann geht's bei mir richtig ab.
Weil ich denke, dass Pussy viel mehr als nur Sex kann und dass Pussy auch viel mehr als so ein Fickloch ist.
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich haben heute wieder eine Gästin. Und zwar ist das Iva Samina. Und Lenia, stell doch mal vor. Du hast sie gefunden.
Ja, eigentlich ist es ganz krass. Mir ist aufgefallen, dass ich, glaube ich, in diesem Podcast noch gar nicht das Frauenfestival angekündigt habe, was ich nächsten Januar organisiert habe. Obwohl die Tickets, glaube ich, auch schon halb weg sind. Also beeilt euch, vielleicht können wir darüber auch später nochmal reden. Aber genau, auf jeden Fall die Vorrede zu Iva ist ganz süß. Und zwar habe ich beim letzten Retreat, habe ich halt erzählt, so Frauenfestival und wer ist denn da so da? Und dann meinte ich, ja, zum Beispiel gibt die Iva Samina so ein bisschen Workshops. Oder nicht nur so ein bisschen, sondern gibt da auch Workshops. Und dann meinte eine Teilnehmerin irgendwie so, ah, ich sehe schon, du hast die gesamte Sex-Elite Berlins bei deinem Festival versammelt. Das ist anscheinend das Iva, wie man dich so kennt in der Allgemeinheit, die Sex-Elite Berlins.
Jetzt bin ich aber neugierig, wer sonst noch so da ist.
Und Lenia, zu dem Thema Frauenfestival ist nämlich auch noch so ein Fun-Fact, zu was für eine schlechte Freundin ich eigentlich bin, ist, dass ich es einfach nicht wusste, dass du es geplant hast. Und dann meine Freundin zu mir kam und so, hey, Lenia macht da dieses Frauenfestival und wollen wir da zusammen hingehen? Und ja, ich will da eigentlich unbedingt hin und ich weiß aber nicht, ich bin auch ein bisschen schüchtern. Und ich denke mir so, hä?
Was für ein Festival? Welche Lenia? Wer ist Lenia?
Warum weiß ich es wieder nicht? Warum kriege ich es wieder als letztes mit? Deswegen auch witzig, dass ich das, weißt du, dass ich das von einer Freundin erfahre, dass du das machst.
Ja, weil ich es dir auch nicht schon 5-mal oder sowas davor erzählt habe und du es halt einfach immer wieder vergessen hast. Ne?
Es ist so schlimm.
Vielleicht erstmal, hallo Iva, schön, dass du da bist.
Ja, deswegen hier kleines Frauenfestival, Pre-Dings.
Ja, zählt, also 3 Frauen zählen schon als Festival, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja, ich habe dich entdeckt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich eigentlich entdeckt habe, aber irgendwie über, ich glaube, ich habe auch so nach Workshops Berlin-Sex oder sowas gesucht und habe einfach gesehen, dass du super viele verschiedene Workshops anbietest mit so coolen Namen von irgendwie, ich glaube, Handwerkskunst und sowas alles. Und ich dachte so, ah ja, cool. Also genau, was machst du denn eigentlich so?
Das ist immer die Frage. Iva, was machst du so? das ist immer so die Frage, was ich mache. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Wie du schon gesagt hast, Lenia, ich bin so ein bisschen breiter aufgefächert und ich habe 2 Standbeine. Das eine ist das Thema Schwangerschaft, Geburt, wo ich seit vielen, vielen Jahren mit arbeite. Und das andere Thema ist das Thema Sexualität. Und wenn wir anfangen, mit Sexualität zu arbeiten, merken wir ganz schnell, das ist ein Riesenfeld. Und ich habe erst so im Kleinen angefangen. Ich glaube, mein erster Workshop war Vulva-Watching. Es war so mein eigener Werdegang, Werdeprozess. Als ich da durch war, habe ich gemerkt, ich bin ja gar nicht die einzige Frau auf der Welt, die so eine Thematik irgendwie mit ihren Genitalien hat. Da gibt's ja noch viel mehr. Und habe das dann erstmal angefangen, im Wohnzimmer zu machen mit einer Freundin. Und dann haben wir angefangen, das ein bisschen größer werden zu lassen. Genau, dann kam dazu die Handarbeit, Handwerk, Handwerkskunst, Workshops. Die sind gar nicht von mir. Die haben Andrea Silvanus und eine Bekannte von ihr ins Leben gerufen. Die gibt's auch überall in Deutschland. Das ist ganz, ganz schön. Ich nenne es immer liebevoll meine Tupperware-Party, wo wir in so einem 3-stündigen Kontext die weibliche oder männliche Intimmassage erklären. Und alle bleiben angezogen, safe space, keiner muss irgendwas machen, was er sie nicht will. Und das ist oft so ein bisschen so der Türöffner. Da merken die Leute oft so, oh wow, da gibt's ja noch viel mehr, als ich dachte. Und ich habe mich einmal so auf Frauen spezialisiert, Brüste, Menstruation, Vulva, Vagina. Ich habe mich auch auf die Cervix, den Gebärmutter halt spezialisiert, unser Lust- und Kraftkörper. Und nach diesen ganzen Jahren, wo ich viel mit diesen Frauen gearbeitet habe, habe ich gemerkt, oh Mann, wo sind eigentlich die Männer? Was ist denn mit denen? Und dann habe ich angefangen, mit einem Team ein Online-Training für Männer auszuarbeiten. More Than a Man, The Liberated Lover. Und es ist jetzt in der dritten Runde und ich liebe es, diese Männer begleiten zu dürfen. Das ist eins der tollsten Dinge, die ich tun darf. Und dann gebe ich noch eine Tantra-Massage-Ausbildung und mir ist es einfach so wichtig, weil ich gemerkt habe, dass die meisten Menschen überhaupt gar nicht berühren können. Oder wenn sie berühren, dann ist es oft sehr mechanisch oder nichtssagend, nicht nährend, nicht erfüllend. Das möchte ich gerne ändern. Dann habe ich eine Weile mit einem Kollegen auch kinky BDSM-Workshops gegeben, aber die pausieren gerade. Genau, und dann schaue ich immer so ein bisschen, was ist gerade Thema, was will geschehen. Und jetzt gerade hatte ich aktuell mit Amorelie zusammen ja diese große Vulva-Ausstellung hier in Berlin. Mhm. Und
was war das für eine Ausstellung?
Rund um die Vulva. Das ist mit meinen Vulva-Watching-Workshops. Da machen wir immer erstmal das Watching und da ist auch immer eine Fotografin mit dabei und danach gibt es ein Shooting, ein Vulva-Shooting. Mhm. Erstmal nackt und dann auch, wenn deine Pussy sich schmücken könnte, wie würde sie sich schmücken? Und die Frauen bringen Blumen und Perlen und Steine und Obst mit und das ist fantastisch.
Hey, cool.
Das ist richtig toll.
Und dann sieht man nur Fotos von der Vulva selbst oder oder sieht man auch die Person drumherum?
Nee, genau, nur die Vulva. Und mir war das so wichtig, weil wenn ich an mir runterschaue, da sehe ich nur bedingt meine Vulva. Dann kann ich noch einen Spiegel zur Hilfe nehmen und das ist aber immer so ein bisschen so, Aber wenn ich ein Foto habe, dann kann ich einfach mal ganz entspannt schauen, wie meine Vulva denn wirklich ausschaut. Von vorne, von hinten, verschiedene Positionen. Und das ist für viele Frauen ganz berührend. Das macht mit ganz vielen Frauen ganz, ganz viel. Und im Laufe der Jahre habe ich wirklich so einen Haufen von Vulva-Fotos angesammelt. Und ich hatte irgendwann diese Idee, ich möchte so gerne eine Ausstellung damit machen, weil es gibt so viele, gerade junge Frauen, die nicht wissen, wie Vulven noch ausschauen als im Porno. Und ich habe von wirklich einigen Gynäkologen schon gehört, dass immer mehr junge Frauen zu ihnen kommen und sagen, können Sie mal bitte gucken, da ist irgendwas komisch, da schaut was bei mir raus. Mit ganz viel Angst verbunden, mit ganz viel Scham, mit ganz viel Ekel bis hin zu Selbstmordgedanken. Ja, weil sie selber nicht so ausschauen wie die Vulva-Modelle im Porno. Und da kommt dann immer Iva ins Spiel, die gesagt, okay, das muss mir ändern.
Ich stelle mir gerade Iva mit so einem wehenden Batwoman-Batman-Anzug vor, wie du dann so in so einem Film so reinkommst. Stopp!
Ja, also energetisch ist es tatsächlich ein bisschen so, wie ich sage, okay, das kann so nicht weitergehen. Das ist ja total absurd. Das möchte ich gerne ändern. Und dann hat sich Amorelie bereit erklärt, mit mir das zusammen zu machen. Die haben das gesponsert und es waren wirklich in dieser Ausstellung waren die ganzen Fotos zu sehen von den Vulven. Und damit einhergeht, das waren jetzt halt nicht nur einfach Muschi-Fotos, die an der Wand hängen, sondern das war wirklich jede Person ist vorher durch so einen riesen Prozess gegangen, hat dann ihre Vulva gezeigt und wurde darin bezeugt. Also, und man, ich finde, man kann es diesen Bildern auch, wie sagt man, anspüren. Da ist wirklich Geschichte dahinter. Und dann habe ich noch eine Bekannte eingeladen, eine Kollegin von, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die auch, Vulvarium. Die macht so ganz wunderschöne Vulva-Abdrücke mit Gips. Mhm. Ich finde, es sind so die schönsten, die es auf dem Markt gibt. Und genau, damit Menschen einfach mal sehen können, so schaut eine Vulva auch aus und so auch und so auch. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Frauen da drin standen und waren, so schaut meine auch aus. Oder eine ältere Frau gesehen, wahrscheinlich so um die 60, die vor den Bildern stand und meinte, zum ersten Mal in meinem Leben verstehe ich gerade, dass ich vollkommen normal bin.
Ja, das ist krass.
Ja.
Und waren da viele Menschen auf dieser Ausstellung?
Wahnsinnig viele. Die Leute standen über 2 Stunden an. Und wenn alles gut geht, machen wir es nochmal. Weil ja, es war einfach, das war ein Riesenerfolg. Die Leute wollten sehen, die Leute waren echt berührt davon. Und das war auch die Absicht dahinter. Ich möchte gerne Leute berühren. Ich möchte gerne was bewegen. Ich möchte gerne hinterfragen. Und Genau, und daraufhin habe ich jetzt noch einen Pussy-Workshop ausgearbeitet. Pussy, die Kraft zwischen deinen Beinen, weil ich denke, dass Pussy viel mehr als nur Sex kann und dass Pussy auch viel mehr als so ein Fickloch ist. Oder wie in Kanada jetzt gerne auch gesagt hat, Fronthole, oder in England diskutiert wird, Bonushole. Ja, für mich ist es einfach der Ort, wo wir alle entstanden sind. Das ist der Ort, aus dem wir hervorgegangen sind. Das ist unser Krafthaus, das ist unser Lusthaus, das ist unser kreatives Zentrum. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir anfangen, uns wieder mit diesem wundervollen, alten und heiligen Wissen auch zu verbinden. Und so arbeite ich.
Du hast gesagt, dass du auch Kurse für Männer gibst. Sind es dann auch Pussy-Kurse für Männer? Also Männer, die lernen, wie man eine Frau berührt? Oder sind es Männer, die sich selbst berühren, Kurse?
Also der eine, dieser Handwerk, von dem ich am Anfang erzählt habe, das ist ein Workshop für Männer, wo Männer die weibliche Intimmassage lernen können. Mhm. Und dieses Training, dieses Online-Training, was 3 Monate geht, da geht es vor allem darum, dass sie im Endeffekt zu sich zurückfinden. Ne? Ich kriege mit, wie viele Männer wahnsinnig viel Stress haben. Dieses, ich brauche einen Ständer, ich muss es sie ordentlich besorgen, ich darf aber nicht vor ihr kommen, ich muss hier einen richtig guten Orgasmus machen. Also wirklich viel, viel Stress. Und ich habe schon Männer bei mir in der Praxis gehabt, ich gebe auch Einzelsessions, die Rotz und Wasser geweint haben, ja, einfach dieser ganze Druck. Und ich kriege mit, wie immer mehr Männer an Erektionsstörungen leiden, wo ich merke, da läuft was ganz gewaltig schief, viel zu viel Druck, viel zu viel Performance. Und dieses Training zielt darauf ab, dass sie, ich sage immer, ich kreiere gern das Fundament. Viele wollen immer gerne der multiorgiastische Lover sein oder Glitzerkonfetti, was auch immer. Und den meisten Menschen fehlt aber total das Fundament. Die meisten Menschen sind gar nicht in Kontakt mit dem, was ihre eigentlichen Bedürfnisse sind, weil sie immer gelernt haben, sich an einen Außen zu orientieren. Und die meisten Menschen wissen auch gar nicht, was ihre Grenzen sind, wo sie sind und wie sie sich anfühlen und wie sie diese kommunizieren können. So, damit arbeite ich. Und dann geht's weiter. Auch viele haben die Genitalien desensibilisiert. Ne? Viel Druck, viel Reiben, viel was auch immer. Und viele können in der Langsamkeit und in der Sanftheit wenig oder gar nichts mehr spüren. Und mir geht es darum, dass wir das auch wieder zurückholen, dass wir ja nicht in solchen Tunneln feststecken bleiben. Ich brauche immer viel Druck und ich brauche immer viel Reibe und dann kann ich kommen. Sondern dass wir dieses Spektrum öffnen, was gibt es denn noch alles? Wie kannst du dich noch berühren lassen? Wie kannst du noch in deine Lust kommen? Wie kannst du noch Sinnlichkeit wahrnehmen und orgiastisch sein? Und das ist ja ein Riesenfeld. Das ist fantastisch.
Wenn wir da mal so bei der Vulva-Vagina anfangen würden, da gibt es ja auch ganz viel, wie hast du es gerade genannt, Desensibilisierung oder sowas. Was kann man denn da machen oder was bringst du einem denn bei? Oder gibt es da so bestimmte Punkte oder Berührungen, wie man irgendwie wieder in so eine ganz krasse Sensibilisierung irgendwie kommen kann?
Es braucht vor allem Zeit und Geduld. So, und das geht auch nicht auf Knopfdruck. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist Bewusstsein, also auch wirklich mit dem Bewusstsein in diese Körperstellen reinzugehen. Atmung. Viele Menschen atmen ja, wenn sie in die Erregung gehen oder in den Orgasmus gehen. Das ist dieses dieses ganz flache oben nur im Brustkorb. Wir arbeiten daran, dass der Atem auch wieder nach unten ins Becken fließt, eben die Stimme wirklich auch wieder benutzt werden kann, Bewegung, und dann schauen wir, was es eben noch braucht. Und dann gibt es eben unterschiedliche Übungen für, wie man das zurückholen kann. Aber wie gesagt, es braucht in der Regel Zeit und Geduld.
Und wie würde sowas dann aussehen? Also gibt es da eben so bestimmte Berührungstechniken oder sowas, die du dann, wo du sagst, ja, so könnte man das mal probieren, ob man da überhaupt was spürt oder wo man überhaupt was spürt oder so?
Das sind meistens erstmal ganz, ganz kleine und sanfte Übungen. Das ist sowas, was ich gerne mache. Das ist von Betty Martin, von dem Wheel of Consent, Awakening the Hands. Da nimmt man einfach einen Gegenstand in die Hand für 5 Minuten. Und er tastet mit den Händen diesen Gegenstand. Man schließt die Augen, geht ganz in die Hände und schaut, was fühle ich in meinen Händen. Hände auch deshalb, weil wir hier die meisten Nervenendigungen haben nach Mund und Genitalien. Und wir können sehr, sehr viel über die Hände fühlen und erfahren. Und dann gibt es die direkte Pleasure Route, die indirekte Pleasure Route. Damit arbeiten wir. Und wenn wir jetzt die Hände wieder, die Nervenendigung wieder reaktiviert haben, dass wir da wieder viel fühlen können, dann fangen wir an, das in andere Körperteile übergehen zu lassen. Ja, vielleicht dann der Arm, den dazu nehmen und dann irgendwann zu den Genitalien gehen. Sowas zum Beispiel. Und auch schauen, wenn ich in meine Lust gehe, in meine Sexualität gehe, brauche ich immer eine Stimulation von außen, zum Beispiel Porno oder sonst was. Oder kann ich auch fühlen, indem ich einfach zum Beispiel eben einen Gegenstand berühre oder mich berühre, kann ich dann auch was fühlen. Und damit arbeiten wir ganz viel.
Ich weiß, das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen strange, aber ich finde oft, dass diese ganzen Vulva-Workshop-Sachen für mich nicht so richtig funktionieren, weil ich finde, dass sie so super weg von der Praxis sind. Weil die Praxis ist ja, dass ich Sex habe mit einem Partner oder vielleicht irgendeinem Date, den ich auf Tinder kennengelernt habe, wo man vielleicht noch nicht mal eine richtige Kommunikationsbasis hat. Und da ist es ja meistens auch schlecht. So, also da ist ja der Ansatzpunkt von, was kann ich hier tun, um die andere Person dazu zu bringen, vielleicht irgendwie Sachen zu machen, die ich mag. Also mir fehlt irgendwie oft so dieser Praxisbezug dazu. Mhm. Also ich bin irgendwie jetzt ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich würde jetzt nicht irgendwie ewig so dieses in mich spüren und dann hier und da fühlen und so. Also das funktioniert bei mir nicht. Und ich frage mich, gibt es auch irgendwie Lösungen für Leute, die halt irgendwie so nicht so sehr in sich reinfühlen wollen die ganze Zeit, aber trotzdem natürlich auch irgendwie eine bessere, in Anführungszeichen, Stimulation haben wollen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, und da wird es bestimmt geben. Ich nenne es halt, für mich ist das halt eher mechanisch, ne? Da sind wir im Tun und wir sind von einem Außen abhängig. Ich brauche einen Außen, der irgendwie gut ist in irgendeiner Technik, damit ich meinen Spaß bekomme. Wird es bestimmt geben. Ich arbeite so nicht. Ich arbeite immer gerne damit, in die Eigenverantwortung zu gehen. Und ich bewohne diesen Körper. Deshalb denke ich, ist es meine Verantwortung, hier zu Hause zu sein und in meinem Körper präsent zu sein und zu fühlen. Und dadurch mache ich mich sehr frei. Und ich hab nur noch ganz, ganz wenig Sex, super selten Sex, weil ich finde schlechten Sex fürchterlich. Und ich finde, die meisten Menschen sind schlechte Liebhaber, egal ob Männer oder Frauen. Ich höre auch von Männern echt eine ganze Menge, dass sie immer wieder sagen, oh mein Gott, also viele Frauen haben echt keine Ahnung, was sie tun. Und bevor ich da irgendwie an mir rumschrubbeln lasse, habe ich überhaupt keinen Sex. Und gleichzeitig habe ich eine sehr erfüllte Sexualität, weil ich bin ein sehr, sehr sinnliches Wesen. Ich habe meine Sinne sehr erweckt. Ich arbeite viel mit meinen Sinnen. Ich arbeite viel mit Fühlen. Ich habe mein Becken aktiviert. Ich arbeite mit Atemtechniken. Und diese sexuelle Energie, die fließt einfach die ganze Zeit durch mich hindurch. Und ich kann mich zum Teil von einem Geschmack penetrieren lassen, von einem Geräusch penetrieren lassen, von der Natur penetrieren lassen. Und ich habe auch schon Orgasmen durchs Riechen oder Schmecken oder so bekommen. Und da geht bei mir das Abenteuer erst wirklich los, weil ich eben nicht mehr in der Abhängigkeit von irgendeinem Menschen oder einem Gegenstand bin, sondern ich kann mich vom Leben berühren lassen, vom Leben penetrieren lassen. Und ich finde es ziemlich geil.
War das schon immer so bei dir oder gab es irgendwie so einen Punkt, wo du hattest viel Sex, schlechten Sex vielleicht auch und hast dann irgendwie wie so eine Erkenntnis gehabt oder irgendwie so einen Switch gehabt zu so einem, so geht das? Gab es da so einen Punkt?
Ich glaube, von diesen Punkten hatte ich ganz viele. Ich bin seit über 20 Jahren auf meinem Weg und ich hatte unterschiedliche Lehrer. Ich hatte ziemlich großartige Lehrer und ich will es auch wirklich wissen. Ich gehe dafür, egal was ich mache. Ich gehe in der Regel wirklich 100% rein, gebe es mir volle Kanone und dann habe ich immer hier und dort solche Erlebnisse, wo ich sage, jetzt habe ich das verstanden und jetzt habe ich das verstanden. Und so im Laufe der Zeit hat sich das halt angesammelt und ja, und ich behaupte, wenn wir mit Sexualität arbeiten, arbeiten wir immer mit dem ganzen Leben. Unsere Sexualität ist ein Spiegel von unserem Leben. So.
Ich denke auch, das verändert sich ja immer. Also was man so gut findet, verändert sich ja. Zum Beispiel bei mir haben sich auch zwei Sachen jetzt verändert im letzten Jahr, wo ich früher dachte, das ist gar nicht so toll. Also zum Beispiel habe ich ja immer gesagt, ich bin gar nicht gerne oben beim Sex. Werbung.
Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast schon mal die Geschichte erzählt habe, wie ich, als ich irgendwie so 17 oder sowas war, meinem ersten Freund damals einen Striptease-Lapdance geben wollte. Und ich weiß einfach nur noch, dass es einfach von vorne bis hinten saupeinlich war. Und ich überhaupt nicht wusste, wo ich hingucken soll. Und ach, ich weiß einfach noch, es war mir einfach super peinlich. Ich bin aber trotzdem sehr stolz, dass ich es gemacht habe. Aber auf jeden Fall denke ich, heutzutage hätte mir damals Beducated im Sinne des Wortes den Arsch gerettet. Beducated ist eine Plattform, über die wir ja auch schon mal geredet haben, die Online-Kurse anbietet, unter anderem nämlich auch Striptease- und Lapdance-Kurse, die für mich einfach damals perfekt gewesen wären, weil ich konnte damals ja auch schlecht sagen, Papa, kann ich mal 20 Euro haben, damit ich hier irgendwo einen Lapdance-Kurs machen kann oder sowas. Und das Tolle an Beducated ist halt, dass es eine Online-Plattform ist, wo die wirklich hunderte von Kursen haben zu allen möglichen Sexthemen, also von Masturbation. Ich habe mir auch gerade ein total tolles Video zu so Tantric Date Night Übungen und Vorschlägen angeschaut. Genau, bis eben hin zu kinky Sachen, Sexstellungen und eben Lapdance. Und ich habe da zum Beispiel einen Kurs gemacht, wo tatsächlich eine Choreo von vorne bis hinten beschrieben wird zu einem Lied und man kann das einfach mitmachen und zu Hause üben, muss sich nicht die Blöße geben, irgendwo hinzugehen oder genau, wenn du eher einer von den Schüchternen bist. Ja, es ist einfach super praktikabel, zu Hause einfach mal schnell so einen Kurs zu machen. Und gleichzeitig schöner, als sich das irgendwo durchzulesen oder sowas, wenn man halt wirklich die Anleitung sieht oder zum Beispiel auch irgendwas üben kann, während die Anleitung im Hintergrund läuft. Zum Beispiel auch eine schöne Penis-Lingam-Massage oder eine Yoni-Massage. Gibt es da auch Anleitungen zu, die man quasi einfach laufen lassen kann und währenddessen direkt ausprobieren kann. Ja, also wie ihr seht, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Es gibt einfach super viele tolle, spannende Kurse, die du quasi ganz in deiner Zeit, wann du es gerade für richtig hältst, machen kannst. Und das Allertollste natürlich mal wieder ist, Beducated feiert den 6. Geburtstag und, Achtung, es ist kein Witz, mit dem Code Geliebte auf Zeit, alles klein und zusammengeschrieben, sparst du 50% auf den Jahrespass. Du kannst das Angebot von Beducated sowieso 24 Stunden kostenlos testen und es ist komplett risikofrei, weil es eine 14 Tage Geld-Zurück-Garantie gibt. Und wie gesagt, mit unserem Code Geliebte auf Zeit bekommst du sogar 50% Rabatt, weil halt gerade die Geburtstagsparty von Beducated ist. Wenn du also interessiert bist an sexueller, erotischer Weiterentwicklung und Kursen, die du ganz in deinem Tempo, ganz entspannt zu Hause mit deiner Partnerperson vielleicht zusammen machen kannst, dann schau auf jeden Fall mal bei Beducated vorbei. Alle Infos, den Link und auch nochmal den Rabattcode findet ihr natürlich unten in den Shownotes. Also scroll da mal hin und schau es dir mal an. Und jetzt weiter viel Spaß in der Folge.
Werbung Ende. Und das hat sich jetzt total verändert und ich spüre jetzt viel, viel mehr, wenn ich oben bin und habe viel mehr Spaß, warum auch immer. Und ich habe jetzt gerade bemerkt, dass meine Vibratoren plötzlich zu stark werden, weil ich ja immer, und das ist eigentlich so ein, das hat mich auch immer sehr geärgert und genervt, dass es manche Menschen gibt, die sagen so, ja, du stumpfst dann ab, wenn du zu starke Vibratoren benutzt, bla bla bla. Ich habe einfach schon, seit ich masturbiere, einfach immer den stärksten Vibrator, den man bekommen kann, so ein Rückenmassagegerät gehabt, was ich einfach gebraucht habe. Und bis vor, weiß nicht, ein paar Monaten, und jetzt merke ich seit ein, zwei Monaten vielleicht, boah, die Vibration ist mir zu stark. Von einem Moment auf den anderen. Also ich habe nichts geändert, nichts gemacht. Mhm. Also so, als ob mein Körper sich einfach auch verändert und dann so sagt, nö, jetzt will ich was anderes. Und ich frage mich auch ganz viel von diesem mehr so in sich reingehen und da mehr so reinfühlen und so, dass es auch vielleicht wie so eine, vielleicht so eine sexuelle Entwicklung auch ist, dass man vielleicht irgendwie, wenn man älter wird, wenn man viel mehr Sex hat oder hormonell, dann plötzlich eben auch mehr Sachen so spürt und fühlt.
Ich denke, das kommt auf jeden Fall auch mit rein. Also ich, wenn ich jetzt so bei mir zurückschaue, ich bin seit einem Jahr in den Wechseljahren und das ist ganz spannend, weil ich merke, wie meine Sexualität sich auch total verändert. Und während es davon, ich war in meinen 20ern, 30ern noch viel mehr war, dieses, ja, yeah, ich will was erleben und Abenteuer, habe ich jetzt viel mehr Lust auf Tiefe, auf Herzverbindung. Und ich brauche dieses Herumgetobe überhaupt gar nicht mehr.
Ja, und ich glaube, deswegen wollte ich diesen Punkt noch kurz machen, weil ich nämlich auch manchmal mich deswegen so schlecht gefühlt habe, dass ich dieses sehr harten Sex oder sehr solche Sachen sehr gut finde, wo wir ja auch oft mit Leuten sprechen, die eher so in der tantrischen Szene sind und es eher so ruhig und so machen. Und ich denke halt eben, es ist so auch von der Lebensphase abhängig, wie man es gerade so braucht. Also, dass man das nicht so darstellt, dass wenn so das eine so das Beste ist und das andere so gar nicht gut oder so.
Ja, also ich würde auch weggehen von richtig und falsch, definitiv. Ja, genau, aber ich glaube, die einen sind halt offener und brauchen das so, andere sind vielleicht eher verschlossener und brauchen es eher so. Die nächsten können sich nur so spüren, die anderen können sich dafür nur so spüren. Und da würde ich auch sagen, Vorsicht mit richtig und falsch. Wir müssen einfach individuell schauen, was wir wollen und was wir brauchen. Ich meine, ich kann auch von mir sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, das gab so oft Momente, wo ich dachte, das ist das, was ich will, voll geil. Und ja. 10 Jahre später schaue ich hin und merke plötzlich, wow, krass, was habe ich denn da gemacht?
Ja, und das habe ich auch damals jetzt. Damals war es halt das Beste für dich. Du wolltest es damals genau so haben und heute kannst du es dir vielleicht gar nicht mehr so vorstellen oder so.
Ja, das. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade, bin ich in Kontakt mit was vor ungefähr 11 Jahren passiert ist, auch in meinem sexuellen Ausleben. Und plötzlich kommt es hoch. Aus dem Nichts heraus kam das plötzlich hoch und ich bin plötzlich seit 2 Wochen in einer tiefen Trauer und einem tiefen Schmerz, weil ich merke, wow, krass, ich bin voll über meine Grenzen gegangen. Und jetzt trage ich die Konsequenzen von dem, was ich damals gemacht habe. Und damals war es voll geil, yeah, voll cool, will ich unbedingt. So, und deshalb, ich habe da sehr, sehr viel Demut, weil unsere Körper sehr intelligent sind und genau.
Und wir halt ich finde bei Trauer ja auch so das Interessante, dass, also ich mag Trauer ganz gern so betrachten, gar nicht als so ein, ich habe damals was falsch gemacht und deswegen muss ich jetzt trauern, sondern eher Trauer im Sinne von einem Loslassensprozess, von genau dem, was Lisa gerade meinte, so, es hat sich was in mir verändert oder so und jetzt kommt eben so eine Trauer, um das vielleicht auch einfach loszulassen, so aus meinem jetzigen Ich oder sowas, also ich mag das voll gern, so diese Angst vor der Trauer, die manchmal hochkommt, wenn man dann irgendwie Arbeit mit Genitalien macht oder vielleicht, worüber wir gleich noch reden können, auch so dieses Cervix-Awakening und sowas, ne? Dass das gar nicht so als so ein, oh Mist, jetzt kommen meine ganzen falschen Sachen, die ich damals alle gemacht habe, wieder hoch oder sowas, sondern auch so ein, okay, cool, jetzt, ja, weißt du nicht, komme ich vielleicht mehr da an, wo ich jetzt gerade bin oder so irgendwie. Und die Trauer hilft mir so dabei, Sachen irgendwie durch mich durchfließen zu lassen und mir nochmal neu anzuschauen oder so. Ja. Ja. Genau, also das, deswegen, da wollte ich dich eh zu fragen, was dieses Cervix Awakening ist. Das habe ich bei dir auch gesehen und du hast es, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen, ne? Genau, weil ich das irgendwie ganz interessant finde, dass ich finde immer noch relativ wenig mit dem Muttermund, mit der Stimulation irgendwie so gearbeitet wird und viel immer noch so dieser Gehfläche, ne? Da hatten wir, glaube ich, auch in der Doggy-Style-Folge drüber geredet, dass immer alle sagen, ja, Doggy-Style stimuliert die Gehfläche so gut. Und ich glaube, das ist gar nicht so, sondern es ist halt eigentlich ja dieser tiefe Punkt, dieser genau so Muttermundbereich, wo man extrem viel fühlt und der irgendwie noch nicht so, wo nicht so viel drüber geredet wird, so, ne? Also, weiß nicht, was machst du da oder was ist das überhaupt, Cervix? Und genau, kannst du uns aufklären?
Ja, wir haben sehr viele erogene Zonen an der Vulva und in der Vagina. Und wir haben zum Beispiel außen, ich habe hier mal so ein kleines Modell mitgebracht, damit ihr das auch seht.
Ja, das ist so geil, ich habe es vorhin schon.
Wir werden ein Foto davon bei Instagram posten.
Ja, es ist einfach so ein Kuscheltier. Es ist einfach ein.
Ist das auch so ein Kuscheltier?
Vulva-Vagina-Kuscheltier. Nee, es ist so, richtig flauschig.
Ein Plüschi. Also hier vorne, der gelbe Punkt, das ist die Urethra, der Harnröhrenausgang. Ja, und die Urethra wird auch der U-Punkt genannt. Das kann bei einigen Frauen eine sehr, sehr erogene Zone sein.
Ja, bei mir.
Na, also ich kenne nicht viele, aber einige, die ich kenne, die sagen, wow, es ist mega die erogene Zone.
Ja, so. Und bei mir geht es gar nicht, genau. weil ich festgestellt habe, dass mein Loch, also mein Loch. Harnröhrenloch, ultra groß ist und man da aus Versehen mit dem Finger manchmal reinkommt und das tut extremst weh. Und ich weiß nicht, irgendjemand hatte letztens gesagt, du hast das doch mal gesagt mit diesem, dass das so groß ist. Und dann hat die Person hat gefragt, ob sie gucken kann. Und dann hat sie halt geguckt und war so,
wow.
Stimmt, das ist echt so richtig groß.
Ja, und bei mir zum Beispiel findet man das ja gar nicht. Also es ist keine Chance, du siehst es einfach nicht. So, also, aber ich bin halt da, also in diesem Bereich.
Aber du kannst pinkeln.
Ja, ich kann pinkeln, also glaube ich zumindest, da kommt auf jeden Fall was raus, irgendwo. Aber genau, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr stimulierbar.
Mhm. Genau, also das, ne, und wie gesagt, das ist wirklich sehr unterschiedlich bei allen Menschen. Dann gibt's hier oben.
Süß, da kommt jetzt so ein Schlauch aus der.
Der Schlauch, das ist die Vagina.
Aus dem Kuscheltier.
Und die Vagina, die liegt ja, das ist ja kein offener Schlauch, sondern die Wände der Vagina, die liegen ja aufeinander. Und nur bei Erregung wandert die Gebärmutter mit der Cervix, mit dem Gebärmutterhals nach hinten oben. Und dann öffnet sich die Vagina. Und erst dann sind wir wirklich bereit für eine Penetration, ja, anatomisch gesehen.
Ah, das merkt man auch. Das wollte ich einmal kurz erzählen. Ich gebe ja beim Frauenretreat auch so Tantra-Massagen. Und für Menschen, die wollen, meistens wollen es dann irgendwie alle, auch Yoni-Massagen angeleitet. Und da ist halt ein ganz wichtiger Punkt, immer dieses, ihr schiebt jetzt nichts rein, sondern ihr legt einen Finger auf und wartet darauf, bis ihr eingesaugt werdet, weil durch dieses Öffnen entsteht ja auch so eine Art Unterdruck manchmal. Also man merkt es auch nicht immer und auch nicht bei jeder Frau, aber bei manchen merkt man es echt und da kommen dann auch immer danach irgendwie so Frauen zu mir, die so voll begeistert sind und sagen, hä, krass, das ist ja irgendwie voll Magic, das habe ich tatsächlich gespürt, dass da irgendwie ich reingesaugt wurde so. Also das, und das dauert aber, also das ist super langsam, ne? Man kann da echt nicht einfach so zack und dann rein, wie es halt irgendwie oft gemacht wird, sondern wirklich so dieses Anlegen und dann schauen, ob man quasi reingeholt wird.
Also ist das so, dass du dann den Finger so in den Vagina-Eingang schon so reinlegst? Oder, weil es muss ja quasi luftdicht sein, damit du reingesaugt wirst.
Ja, also ich lege den halt so an, also eher so, als würde ich, man kann es nicht so gut nachmachen, also die Hand so über die, genau, also entweder von unten oder von oben quasi anlegen, dass man aber komplett die Vulva quasi bedeckt eigentlich und der Finger quasi so wie so ein Haken so ein bisschen rangeht. Genau, nur einen Finger erstmal mache ich meistens. Und dann man gibt schon richtig Druck, aber es gibt ja immer so einen Unterschied zwischen Druck und Schieben. Also man schiebt halt nie quasi so gegen Widerstand rein, sondern
stochert nicht so.
Genau, sondern man gibt einfach quasi richtig Druck, aber wird, ja, man kann es nicht so gut erklären. Genau, aber es ist auf jeden Fall schon, man drückt schon, aber man schiebt halt nicht. So, sondern man wartet dann eher so Millimeter für Millimeter, wie es von alleine so reingeht.
Man hält sozusagen den Gegendruck.
Genau, genau.
Meinst du das?
Ja, das meine ich. Okay, weiter geht's in der Reise. Wir sind jetzt, wo sind wir gerade? Bei der Vagina, die sich gerade öffnet.
Genau. Und hier oben, also wenn ich jetzt mit dem Finger in die Vagina reingehe, nach oben Richtung Bauchdecke, hier ist meistens die Gehfläche. Mal größer, mal kleiner, mal mehr rechts, mal mehr links. Es ist ja kein Punkt, sondern eine Fläche. Es ist auch nicht kreisrund, sondern richtig schön ausgefranst. Wenn ich diese Stelle halte und massiere oder wenn die Person schon ordentlich in Erregung ist, dann kann man spüren, wie es richtig schön prall ist. Ja, und normalerweise ist mein Finger am Anfang gerade und am Ende ist er so richtig fett gebogen. Und die Gehfläche ist die weibliche Prostata. Und für viele Frauen einer der Lustpunkte, also eine sehr erogene Zone. Wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, dann kommt hier die Cervix, die in die Vagina reinragt. Und
also Richtung Bauchdecke oben wird gerade ganz hinten, Richtung Bauchdecke oben.
Genau, Entschuldigung.
Ich beschreibe, was du zeigst.
Auf Instagram sehen wir dann vielleicht ein Video, ja.
Genau. Und dann ist hinter der Gehfläche, kurz vor der Cervix, Richtung Bauchdecke. Da gibt es einen Punkt, der heißt der A-Punkt. Der ist nicht so leicht zu ertasten. Ich finde, man merkt das vor allem eher energetisch. Also wenn ich da bin, merke ich oft am Finger so, wie so ein A. Okay, da ist es.
Das ist wie so eine kleine Mulde, oder wie?
Es ist nicht, nicht wirklich eine Mulde. Also ganz manchmal kann man es vielleicht wie eine Mulde beschreiben. Es ist aber ein Müh, hat aber nicht jeder.
Und ich glaube, es ist auch tatsächlich eher sowas, ja, irgendwie energetisches oder wo vielleicht laufen irgendwelche Nervenenden zusammen oder sowas. Ich glaube nicht, dass, also auf Röntgenbildern kann man da nichts sehen oder so. Aber ich merke das zum Beispiel auch richtig doll, aber gar nicht, wenn man eine Bewegung macht, sondern wenn man nur den Finger aber wirklich extrem tief und dann nach oben drückt, also Richtung Bauchdecke, und dann nur hält. Also man darf sich überhaupt nicht bewegen bei mir. Und dann geht es bei mir richtig ab, so wenn man auf diesem A-Punkt quasi hält. Mhm. Ja.
Und das heißt, dieser A-Punkt ist der spirituelle Punkt im Körper einer Frau und bei vielen auch die erogene Zone im Körper. Mhm. Und A-Punkt kommt von anterior.
Ne? Ah, das wusste ich gar nicht, wo das herkommt.
Mhm. Und dann gibt es unterhalb. Ja, also der A-Punkt ist Richtung Bauchdecke und dann an der gleichen Stelle nur nach unten Richtung Wirbelsäule kommt der P-Punkt. posterior. Und ich finde, das kann man sich gut merken. Anterior, posterior, davor, dahinter. Und der P-Punkt kann auch eine sehr erogene Zone sein. Ich finde das sehr schwer, da ranzukommen, weil die Finger sind oft nicht so lang. Und also ich kenne einige Frauen, die sagen, wow, das ist der Punkt bei ihnen im Körper. Ich habe ihn nur ein paar Mal gespürt. Genau. Und dann gibt es auch noch einen X-Punkt, den habe ich aber noch nicht gefunden.
Oh, den kenne ich nicht.
Und dann gibt es noch einen K-Punkt von Kundalini.
Ein X-Punkt, suche X. Ja. Sie sucht X.
Und den habe ich nur zweimal gespürt. Also es gibt nur ganz wenig Menschen, die kennen. Und immer wenn ich jemanden kenne, der diese Punkte kennt, renne ich hin und sage, bitte zeig
Darf
mir.
Darf ich mal fühlen?
Kannst du bitte mal bei mir fühlen oder mir zeigen.
Und dann hat dir schon mal jemand deinen X-Punkt gezeigt, aber du hast den
X-Punkt noch nicht. Ich habe nur davon eine meiner Lehrerinnen reden hören, aber den K-Punkt habe ich schon gefühlt. Der ist dann, wenn ich vom P-Punkt Richtung Vagina-Ausgang gehe, unten bei der Wirbelsäule irgendwo mittig und so einen halben Zentimeter nach rechts oder nach links dann verlegt. Also das ist,
wo soll denn dieser X-Punkt sein?
Also so ähnlich wie die G-Fläche, quasi nur wieder auf der anderen Seite so ein bisschen.
Genau, die G-Fläche ist oben
der K-Punkt, und der meinst du?
K-Punkt ist unten Richtung Wirbelsäule irgendwo.
Also so wie der P-Punkt liegt ja quasi gegenüber vom A-Punkt und der K-Punkt liegt dann gegenüber von der G-Fläche so ein bisschen. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn man den suchen will?
Ja, der ist schon noch mittiger, tiefer drin.
Okay.
Und ist das dann der Grund, also wir hatten ja bei Doggy Style sehr lange drüber nachgedacht, warum Doggy Style eine super Stellung ist für viele. Und es gab ja so eine total blöde Begründung, die ja Quatsch ist, nämlich angeblich würde man da ja gut die G-Fläche erreichen, was ja Quatsch ist, weil bei Doggy Style geht ja der Penis, der steht ja meistens ein bisschen nach oben und man liegt ja sogar noch so gekrümmt nach unten. Das heißt, er geht ja eher gegen Wirbelsäule. Also
ja,
eher
und
die
vor
Rückseite
allem, ich glaube, es kommt aus so einem Denken, dass Leute irgendwie denken, die G-Fläche ist so in irgendeinem Punkt ganz weit hinten. Und ich kann mir vorstellen, dass da voll dieses Ding von, man braucht da schon so einen richtig großen, fetten Penis, um an den G-Punkt ranzukommen oder sowas. Und Leute sich einfach nicht vorstellen können, wie, nee, Leute, der G-Punkt ist nicht irgendwie das Heilige, wo man einen riesen Penis braucht, sondern der ist einfach voll weit vorne so. Und ich glaube, das ist so ein, weswegen
das heißt,
Leute das irgendwie denken.
Kommt man ja dann eher an diesen P-Punkt und an den K-Punkt, richtig? Oder was würdest du sagen?
Ja, an den K-Punkt kommt man,
ich glaube, das ist
mit Penetration sehr schwer. Das ist eher mit einem Finger. P-Punkt geht, also ich hatte mal einen Lover, der hatte einen gekrümmten Penis nach hinten und der ist super gut an diesen P-Punkt rangekommen.
Gekrümmt nach hinten heißt gekrümmt nach unten? Ja, oder gekrümmt nach oben.
Warte mal.
Gekrümmt nach unten. Weil es kommt ja darauf an, wenn du Doggy machst, dann
genau,
bist du ja verkehrt rum.
Ja,
nach unten.
Und dann kommst du ja mit dem gekrümmt nach oben.
Genau, aber dann würde der nach unten gekrümmte, würde gut an den A-Punkt dann rankommen beim Doggy.
Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der einen nach unten gekrümmten Penis hatte.
Ja, der hatte das und da ging das ganz gut. Naja, und jetzt weiter. Cervix. Cervix ist ja der Gebärmutterhals. Das sind diese ungefähr 5 Zentimeter der Gebärmutter, die in die Vagina hineinragen. Und unten ist dann der Muttermund. Der Muttermund ist der Teil, der sich zum Beispiel zur Menstruation ein bisschen öffnet oder zum Eisprung ein bisschen öffnet. Und ansonsten ist er in der Regel sehr gut verschlossen. Und das ist auch dieser Körperteil, wenn wir ein Kind gebären, der sich bis zu 10 Zentimeter öffnen und dehnen muss, damit das Kind dahin durchpasst. Und für mich ist die Cervix ein unglaublich heiliges Organ. Es ist hoch, hoch sensitiv. Es ist in meinen Augen nicht umsonst so tief in einem Körper drinnen versteckt und man kommt nur schwer ran, weil es eben hochsensitiv ist. Und für mich ist die Gebärmutter auch, ich habe viel mit der Gebärmutter gearbeitet. Und wenn ich da rein meditiere oder wenn ich auch darüber Orgasmen bekomme, das ist jedes Mal eine Verbindung mit dem Universum, mit allem, was ist. Das ist unglaublich. Und das höre ich auch immer wieder von Freundinnen, von Kollegen. Ich habe es auch in alten Schriften gefunden. Das heißt, für mich ist die Gebärmutter wirklich der Eingang zu was Größerem, zum Universum, zu allem, was ist, zu dem Quantenfeld, wie auch immer man das nennen mag. Und für mich hat sie auch eine ganz eigene Intelligenz, die Gebärmutter mit der Cervix. Ich kann das oft, wenn ich eine Yoni-Massage gebe, merke ich, dass da ist Misstrauen und ich merke, wie sie weggeht. Manchmal kommt sie plötzlich wieder an und dann werde ich wie beschnuppert. Dann kann ich plötzlich die Cervix mit meinem Finger ein bisschen berühren und streicheln. Oft geht sie wieder weg. Ganz manchmal bleibt sie da. Und wenn die Frau wirklich großes Vertrauen hat, und das geht meistens damit einher, dass sie vorher eine ausgiebige Bodywork-Session bekommen hat, eine lange Yoni-Massage und so weiter, dann ganz manchmal kann man spüren, wie die Cervix entgegenkommt und wirklich auch den Kontakt sucht. Und eine Cervix kann sich auch in der Vagina erregieren, aufrichten, und der Muttermund kann sich auch ein bisschen öffnen. Und wenn man dann spürt, wie, also dazu braucht man Bewusstsein und Fühlen. Also man muss in der Lage sein zu fühlen, in der Cervix zu fühlen. Wenn man dann spürt, wie ein Penis da vorne andockt, dann kann man spüren, wie Penis und Cervix sich küssen. Das braucht aber eine hohe Konzentration, das braucht auch viel Bewusstsein. Ich habe es noch nicht so oft gespürt. Ich brauche auch einen bewussten Partner dazu, der auch dazu in der Lage ist. Und das ist also für mich eins der tollsten Dinge, die ich je gefühlt habe. Also der erste Gedanke, der kam, war so ein Wow, vergesst alle Drogen, die ihr jemals genommen habt. das geht auch so und das ist noch viel, viel geiler.
Cervix-Kuss. Und wie erreicht man den Cervix mit dem Penis? Also wenn man ja die Cervix, oh Gott, mit dem Penis. Ist das irgendwie, muss man dafür zum Beispiel in der Missionarstellung sein oder so, um das zu erreichen? Und wie stimuliert man das dann am besten?
Also das geht eigentlich in allen Positionen. Ne? Kommt auch ein bisschen drauf an, wie lang und tief ist die Vagina, wie lang oder kurz ist der Penis, da geht es besser oder vielleicht eben auch nicht ganz so gut. Dann kommt es auch darauf an, wo ist die Frau im Zyklus, zur Menstruation ist die Cervix weiter Richtung Ausgang, zum Eisprung zieht sie sich eher ein bisschen nach hinten zurück. Ne? Das sind lauter Faktoren, die damit reinspielen. Und das ist nicht das Organ, was man einfach so stimulieren kann, wie so eine Klitorisperle. Das funktioniert so nicht. Weil die meisten Frauen haben überhaupt kein Empfinden in der Cervix. Die meisten Gebärmutterhalte sind total verpanzert. Und eine Verpanzerung haben wir dann in unserem Körper, wenn etwas zu viel, zu doll, zu heftig gewesen ist, zu überfordernd, dass unser Körper, unser System es nicht handeln konnte. Ja, das kann Angst sein, das kann Schreck sein, das kann körperlicher Schmerz sein, was auch immer. Und dann gibt es man unterscheidet das in zwei Typen. Das eine ist das immer wiederkehrende. Zum Beispiel, ich habe Sex, lasse viel zu früh mich eindringen und wir fangen ordentlich an zu rammeln. Der Penis donnert die ganze Zeit gegen meine Cervix. Und ich habe schon auch immer wieder Schmerzen, sag aber nichts, verändere auch nichts und lasse es über mich ergehen. Wenn das so und so oft passiert, dann sagt dieses Organ irgendwann, it's too much. Ich kann damit nicht mehr umgehen, es tut weh, ich stelle mich mal taub. Ein einmaliges Geschehen ist zum Beispiel sowas wie ein Autounfall. Bam, ja, das ist einfach zu groß, zu heftig. Und dann kann das sein, dass wir auch irgendwo im Körper eine Verpanzerung können wir überall bekommen. Im Hals, im Gesicht, an der Brust, am Anus, am Penis, am Bein, an der Cervix. Und eine Verpanzerung kann sich zum Beispiel bemerkbar machen durch ein Gefühl von Stechen oder Brennen oder absolute Kälte. Und so eine Hyperkitzeligkeit und Taubheit ist immer das Endstadium. Und die meisten Frauen haben eine total verpanzerte Cervix. Ja, das unachtsame Sex, den wir haben. Vielleicht, muss nicht sein, aber vielleicht das Einsetzen einer Spirale, eine Abtreibung, eine traumatische Geburt, sexueller Missbrauch. Manchmal bekommen wir aber auch von unseren Ahnen Dinge vererbt. Die Oma wurde im Krieg vergewaltigt. Sie war damals nicht in der Lage, das aufzulösen. Und dann wurde es von Generation zu Generation weitergegeben, bis es bei mir angekommen ist. Und dann kann es plötzlich sein, dass ich das Trauma meiner Großmutter bei mir im Schoßraum habe. Ja, also wir können über die DNA Dinge vererben.
Und wie kann ich jetzt bei mir selber zum Beispiel abtasten oder herausfinden, dass es vielleicht so ist, dass sie verpanzert ist irgendwie?
Naja, wenn du kannst mit deinem Finger, ich lade immer alle Frauen einmal so einen ganzen Mondzyklus, eine Cervix-Challenge zu machen, dich jeden Tag an der Cervix zu berühren und dann einmal schauen, was fühlst du in deinem Finger, wenn du die Cervix berührst. Die fühlt sich auch immer ein bisschen anders an, mal fester, mal weicher, mal knubbeliger, wie auch immer. Und auch der Muttermund. Also das einfach mal mit den Fingern zu ertasten, ist ganz spannend.
Also man fasst sozusagen gerade nach hinten rein, so, ne? Also wo finde ich die?
Also man, ja, das ist eine gute Frage. Am besten ist zum Beispiel, wenn du auf der Toilette sitzt, finde ich, da geht es gut, oder in der Hocke. Oder wenn du auf dem Bett liegst und die Beine anwinkelst. Und dann gehst du mit dem Finger in die Vagina rein, ziemlich weit oben hinten. Und es fühlt sich ein bisschen an wie so eine Nasenspitze. Wenn du einmal so über deine Nasenspitze gehst, so knubbelig.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, ne? Beim
ersten Mal ist es vielleicht ein bisschen so, ist es das? Wenn du sie einmal hast, dann hast du sie. Und die ist manchmal ein bisschen nach rechts oder nach links verdreht. Manchmal ein bisschen wie nach hinten geklappt. Und genau, und da einfach täglich schauen und dann kriegst du ein bisschen Gefühl raus.
Wie so eine kleine Nasenspitze.
Es kann aber halt auch sein, also ich habe auch bei den Vulva-Mappings oder Vagina-Mappings dann in dem Fall, die wir so machen, sind immer ein paar Frauen dabei, die sagen, das geht bei mir endlos weiter, so im Sinne von, man hat einfach zu kurze Finger oder in dem Zyklus oder generell einfach auch einen zu langen Kanal, um da ranzukommen. Aber ich finde zum Beispiel auch, was man ganz gut machen kann, ist, dann finde ich fast so ein Glas-Dildo oder sowas so am besten, also irgendwas ziemlich Hartes, was man vielleicht auch ein bisschen aufwärmt und so. Also ich mache das nämlich manchmal mit so Dildos, dass ich den quasi dann wirklich ganz langsam so reinschiebe und halt so tief, wie es quasi geht und dann so das, was du vorhin meintest mit diesem, dass ich dann die Cervix irgendwie so anklopfen kann oder annähern kann, also dass ich fast so merke, wie sich also wenn ich da quasi irgendwas gegenhalte und einfach nur halte, wie sich so meine Cervix oder was auch immer da irgendwie so rein entspannt, wie so, also ich mache das zum Beispiel auch manchmal, wenn ich meine Menstruation habe und irgendwie so krämpfe, dass ich quasi dann ein Dildo, der das irgendwie ausfüllt, wirklich einfach nur so gegenhalte und so versuche, mich da so ran zu entspannen, wie so. Also wenn man nicht rankommt mit den Fingern, ist das vielleicht auch eine Variante.
Genau. Also ich lade trotzdem ein, das auch immer mit den Fingern zu probieren, weil die meisten kommen schon dran, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt. Und genau, und dann erstmal auch schauen, was fühle ich im Finger und dann auch switchen, was fühle ich in meiner Cervix, wenn meine Cervix meinen Finger berührt. Und wenn der Finger im Weg ist, dann ist zum Beispiel ein Glas-Dildo. Ich habe auch ein, zwei, die ich ganz großartig für diese Arbeit finde. Die sind wirklich ein guter Weg, um die so ein bisschen anzudrücken, anzustupsen, um so eine Empfindung dafür zu bekommen. Das ist, wenn die taub ist, am Anfang schwer. Es ist so ein, da ist was, aber es ist so diffus. Ich kann das nicht wirklich zuordnen. Und wenn man das immer wieder macht, ganz sanft, ich würde nicht einfach das Ding so rein und gleich, sondern auch schön aufwärmen und auch um Erlaubnis fragen, meine Vagina. Dieses, möchtest du was in dir haben? So. Und es kann sein, dass sie sagt, nein. Und dann würde ich das ernst nehmen. Und dann, wenn es okay ist, dann einfach das vorsichtig ertasten. Und so kann man eben auch langsam die Empfindung wieder zurückholen. Auch mit Atmung, mit Stimme, mit Fühlen. Es gibt ja viele Menschen, die heutzutage auch die Armoring anbieten in Panzerung.
Genau. Ja, das wollte ich gerade fragen, weil davon habe ich jetzt auch schon gehört, mehrfach so von Cervix, De-Armoring. Was macht man da dann eigentlich?
Es ist im Endeffekt eben eine Entpanzerung. Das heißt, das, was damals sich wie so ein Trauma im Körper abgespeichert hat, weil unser Körper überfordert war mit einer Situation. Und Trauma ist ein Ereignis, was wie in Zeit und Raum eingefroren, eingekapselt ist. Und es manifestiert sich dann irgendwo. Und das macht zum Beispiel diese Taubheit aus. Und wir können Self-De-Armoring machen. Also selber, wenn ich jetzt irgendwo eine Stelle habe, wo ich merke, die ist taub, dann kann ich mit dem Finger hingehen und ganz bewusst in die Stelle atmen, wo ich mit dem Finger reindrücke. Also im Endeffekt macht ein De-Armoring immer ich selber mit Präsenz, Atem und Stimme. Und wenn ich merke, das ist zu groß, weil wirklich heftige Bilder hochkommen oder heftige Gefühle und ich kann das nicht selber halten oder es ist zu diffus, dann geht man zu einem Profi und da würde ich wirklich Acht geben, dass man sich einen guten Profi sucht, weil das bieten viele Menschen heute an und viele haben überhaupt keine Ahnung, was sie machen. Und da würde ich ganz arg Acht geben, bei wem sie gelernt haben, wie lange sie das machen. Ist es ein Hauruck mit aller Gewalt, Druck, De-Armoring oder ist es ein Soft-De-Armoring, so. Und wie viel Erfahrung haben sie auch schon? Ne? Da würde ich ganz arg drauf Acht geben. Und dann kann die Person eben halten, ne? Gewisse Punkte drücken. Aber die Arbeit machen immer wir selber. Ne? Da holt keiner was raus, sondern wir müssen atmen. Wir müssen präsent da reingehen. Wir müssen die Stimme benutzen. Wir müssen fühlen. Und dann kann das Eingefrorene in Zeit und Raum schmilzen und wieder fließen. Und dann kommen manchmal die Gefühle hoch oder Bilder hoch oder der Körper will sich plötzlich bewegen. Und dann verlässt das in der Regel unser System.
Wir haben jetzt irgendwie ganz viel so davon gesprochen, wie man als Vulva-Trägerin sozusagen sich selbst berührt. Aber mich würde irgendwie auch voll interessieren, was sagst du denn dann auch bei diesen Handwerk, Kunstkursen den Männern so, also den, oder nicht Männern, sondern den Leuten, die lernen wollen, wie man eine andere Vulva berührt. Was sind denn so da so deine Tipps da bei denen?
Naja, das ist jetzt irgendwie ein paar Worte runterzudröseln. Ich meine, wir haben 3,5 Stunden dafür. Ich sage immer, es geht nicht nur um die Technik, sondern es geht um viel mehr. Die Technik ist nur so ein ganz winzig kleiner Aspekt. Wenn man gewisse Dinge nicht vorher gelernt hat, wie zum Beispiel eine bewusste Berührungsqualität, dann wird die Technik ziemlich schnell leer und nicht befriedigend und nicht erfüllend. Und dann gehen wir eben auf verschiedene Dinge ein. Was braucht es, damit eine Berührung eine nährende, qualitativ hochwertige Berührung ist? Und wie bereite ich mich gut darauf vor, auf so ein Setting? Und was muss ich bedenken? Und wie gehe ich in Kontakt? All diese Sachen. Und dann zeige ich die Technik. Und dann ermutige ich die Menschen, dass sie die Technik lernen. Und dann ermutige ich sie auch wieder, die Technik auch wieder zu vergessen und wieder mehr ins Fühlen zu gehen und sich mit diesen Berührungsqualitäten zu verbinden.
Ich würde gerne eine kurze Rubrik machen, die jetzt den Vibe eigentlich so ein bisschen, ich habe mal einen Sextipp.
Diese ganzen Sextipps, das hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
Ja, ich glaube,
jetzt bin ich gespannt.
Der Sextipp geht so ein bisschen in so eine andere Vibe-Richtung, aber vielleicht auch nicht. Ich kann ihn ja versuchen, so zu formulieren, dass er gerade so in das Gespräch gut reinpasst.
So in die Richtung?
Mund, Arsch und Fortsetzung.
Ja, genau. Er geht nämlich tatsächlich genau in die Richtung. ich kann es auch anders formulieren. Und zwar hatte ich letztens einen richtig guten Masturbations-Sex-Hack. Und zwar hatte ich eine Phase jetzt gerade in den letzten Wochen, wo ich keinen partnerschaftlichen Sex hatte und wo ich gewisse Dinge sehr vermisst habe, speziell ein Penis im Mund. So, das habe ich. Also ich weiß nicht, kennt ihr das auch so, dass man manchmal wie so ein Craving danach hat? Und warum das jetzt dann doch irgendwie reinpasst, ist ja so, weil du hast, glaube ich, vorhin auch gesagt, ne, Hand, Mund und Vulva, Vagina sind so die Bereiche, wo wir einfach die meisten Nervenenden und so haben, ne? Und ich finde, ich spüre halt im Mund einfach so extremst viel. Und dann, was ich dann gemacht habe, ich habe ja Gott sei Dank so ein ganzes Assembly von Fun Factory Dildos zu Hause. Und ich habe dann halt masturbiert. Ich masturbiere ja mit Vibrator und Dildo meistens. Und habe mir halt einfach noch einen Dildo so aufs Kopfkissen gelegt. Und den halt einfach in den Mund genommen und quasi während ich masturbiert habe, dem quasi einen Blowjob gegeben. Und es war einfach so geil, so, weil das Coole war halt auch, ich konnte natürlich einfach auch so voll zubeißen, ja, ich musste nicht aufpassen, da irgendwas abzubeißen.
Nicht, dass du das noch angewöhnst, Lenia.
Gummiding war. Und es war einfach so cool, quasi diese Stimulation im Mund zu merken und so richtig eben gar nicht darauf zu achten, findet der Dildo das jetzt gerade geil oder nicht, ja, sondern wirklich so richtig, okay, wo im Mund spüre ich das gerade oder wo fühlt sich's gerade gut an? Und dann auch so mit der Zunge. Also ich war dann auch so voll, ich habe mit der Zunge da so dran, weißt du, und so voll sensitiv an der Zunge irgendwie. Und es war einfach saugeil. Und genau, vielleicht kann man das so voll, voll achtsam machen, dass es halt einfach eine super erogene Zone nochmal ist. Und was aber auch cool daran war, ist, man kann dabei auch sehr gut in so, gibt's einfach eigentlich einen Namen, in so Male-Female-Dreier-Fantasien in so eine Stellung, in so eine Fantasie sich reinfallen lassen, wisst ihr, wo man von beiden Seiten aufgespießt wird quasi so. Und das hatte ich dann auch so einen kurzen Moment und das war auch wirklich geil. Also das heißt, mein Sextipp beim Masturbieren ist, holt euch noch ein Dildo dazu, den ihr euch vorne irgendwo in den Mund steckt.
Also ich würde es ja wahrscheinlich, glaube ich, nicht machen, weil ich darauf, glaube ich, also ich müsste es mal ausprobieren, just nur so, um es auszuprobieren. Aber ich mag ja diesen Silikon-Geschmack nicht. Und dann dachte ich gerade, das wäre doch eine Erweiterung von deinem Sextipp, wenn man das mal ausprobiert mit einer Gurke. Weil ich finde, eine Gurke hat so, also eine Gurke hat ja wie so eine Haut. Ne?
Ja.
Und das schmeckt nicht schlimm, wenn du da reinbeißt. Du kannst da nicht durch reinbeißen, das geht deine Fantasie kaputt. Aber ich finde doch,
naja, außer es ist deine Fantasie, da irgendwas abzubeißen. Kann ja auch sadistisch
ja, sein. Ja, stimmt. Oh mein Gott, du kannst es dann noch erweitern. Aber so eine Gurke, finde ich, hat ja so ein bisschen wie so eine Hautstruktur. Stell dir vor, ich im Supermarkt taste erstmal alle Gurken ab. So
genau.
Wie die Struktur.
Ach, vielleicht so eine Mini-Gurke, weil ich finde, so eine richtige Gurke ist so ein bisschen zu
groß. Ja, eine richtige Gurke ist zu groß.
Ja.
Es muss
so eine kleine Mini-Salatgurke.
Es gibt auch diese kleineren Gurken.
Ja, ja.
Man muss sich halt die richtige Gurke aussuchen.
Ja.
Und dann hat man ja eigentlich einfach nicht diesen Silikongeschmack.
Ja.
Und man braucht sich nicht extra
eine Karotte ginge auch.
Vielleicht. Ja, aber die finde ich, Karotten sind so. So
Karotten sind so unsexy, ne? Also Gurken sind schon wieder ganz geil, aber Karotten.
Gurken sind sexy als Karotten, oder? Also finde ich schon.
Ja.
Haben wir eigentlich schon eine Umfrage? Dann sonst könnten wir fragen, was findet ihr besser?
Ja, Gurken oder?
Welches Gemüse findet ihr am sexiesten?
Gurken oder Karotten?
Oder Karotten.
Okay, machen wir jetzt Umfrage. Stimmt unten ab.
Mit welchem Obst oder Gemüse habt ihr gelegentlich Sex oder am liebsten Sex?
Hast du da Vorschläge? Also gibt es da so Sex, Gurken, Obst, Gemüse?
Ja.
Was ist dein Go-To?
Naja, wahrscheinlich ist so der Klassiker Zucchini, Gurken, Karotten, Bananen. Aber wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, wovon wir gar nicht... Was gar nicht so in unserer Präsenz wäre.
Also es gibt ja auf jeden Fall bei diesem schönen Film Call Me By Your Name, wo einer von den beiden Männern ein Pfirsich ist, es glaube ich.
Der masturbiert in so einem Pfirsich rein.
So was
ist richtig saftig.
Wisst ihr was? Ich habe gerade übelst die krasse, okay. Also eine Papaya, ne? Ihr kennt ja Papayas, diese so. Die sind ja innen quasi so hohl mit diesen Kernen, so innen so glitschig. Mhm. Und wenn man da quasi, also manchmal nutzt man die ja auch so als so Vulva-Bild quasi, ne? Wenn man die so aufschneidet. Aber wenn man die quasi nicht quer aufschneidet, sondern nur oben den Kopf quasi abschneidet, dann hat man ja quasi so ein perfektes Loch, oder?
Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele das ausprobieren, nachdem du das hier gesagt hast.
Schreibt uns doch mal, was, ob ihr sowas mal ausprobiert habt. Auch das mit dem Pfirsich. Also das stelle ich mir total geil vor. Ich finde den Film auch sehr toll.
Ja.
Und als ich diese Szene von dem Film gesehen habe, dachte ich mir auch so,
yes,
irgendwie hot. Weil er hat den danach ja auch gegessen, glaube ich.
Ja, ich glaube, der andere aber, oder? Oder so war das nicht irgendwie so?
Irgendwas war das.
Ich habe noch eine Frage und zwar, sowas, was ich mich öfter frage, aber vielleicht ist es auch gar nicht so dein Ding, aber genau, und zwar klingt ja vieles so nach ganz langsam, ganz achtsam und so. Und ich kenne schon so, dass es bei mir auch so Tage gibt, wo ich nicht langsam will, sondern wo ich richtig merke, boah, ich brauche gerade Intensität, Schnelligkeit und so. Und gleichzeitig kann es auch achtsam sein. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, vielleicht so ähnlich wie Luisa von meinte, dass es manchmal so einen Druck erzeugen kann von, wir müssen jetzt alle ganz langsam und nur langsam ist das Richtige, was auch immer. Und hast du irgendwie so Ideen, wenn ich sage, also wie kann ich auch schnell und hart und gleichzeitig achtsam? So, weißt du, was ich meine? Gibt es sowas oder würdest du sagen, das geht gar nicht? Oder was siehst du so? Wie siehst du das?
Ich würde sagen, das geht schon. Also ich finde es auch, also ich finde, wir sind halt eine Gesellschaft, die sehr schnelllebig ist. Alles ist sehr, 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 sehr schnell. Wir essen schnell, wir reden schnell, wir gehen schnell, wir haben schnell Sex. Und das kann alles auch total gut und toll sein, aber wenn es eine Gewohnheit wird, geht viel dabei verloren. Also wenn ich schnell esse, bin ich überhaupt gar nicht mehr mit dem in Kontakt, was ich da eigentlich gerade in meinem Mund habe. Wenn ich schnell rede, bin ich nicht mit meinen Gefühlen in Kontakt. Und ich finde, es ist eine Kunst, die Langsamkeit auch wieder zu integrieren, zu kultivieren und auch zu schauen, was macht das denn, wenn ich langsam rede, wenn ich langsam esse und wenn ich langsam Sex habe. Und viele Menschen fangen an, mit ihren Gefühlen in Kontakt zu kommen. Und viele Menschen haben totale Angst, ihre Gefühle zu fühlen, weil wir das nicht wirklich gelernt haben. Gerade die unangenehmen Gefühle werden gerne immer unter den Teppich gefegt. Und da würde ich immer schauen, ne, wenn ich schnell werden will, bin ich in der Vermeidung? Möchte ich gerade irgendwas nicht fühlen? Oder ist es gerade wirklich einfach, weil ich so quirlig, lebendig oder was auch immer bin? Ne? Und so ein Quickie, mal hart genommen zu werden, kann ja auch wirklich geil sein. Nur da auch zu schauen, wann ist es wirklich meine Wahrheit und wann bin ich eigentlich in der Vermeidungsstrategie. Und ich würde sagen, ja, es geht auch schnell und bewusst. Allerdings ist dann das Risiko höher, dass ich eventuell eine Grenze nicht mitbekomme. Die kann ich leichter mitbekommen, wenn ich langsam bin. Und vielleicht kann ich auch Veränderungen nicht so schnell mitbekommen, weder bei mir noch bei meinem Gegenüber. Wenn ich langsam bin, ist es halt sehr, sehr viel leichter. Ne, zu sehen, der Atem verändert sich, die Hautfarbe, die Härchen stellen sich auf und so. Es ist halt mehr Risiko dabei, dass wir eben nicht mehr
bewusst sind. Ich glaube, das ist ein richtig guter Vergleich, weil ich bin zum Beispiel auch ein sehr kulinarischer Genießer und ich esse wirklich sehr, sehr bewusst und auch eher langsam, und weil man das so macht, wenn man sein Essen genießt. Und das wäre so für mich, wenn mich jemand fragen würde, aber kann man nicht auch mal schnell essen? Man will ja auch mal schnell essen. Dann würde ich auch sagen, ja, kann man schon, wenn man bei McDonald's an der Raststätte hält und jetzt irgendwie Bock hat, so sich was reinzuziehen. Aber
was ja auch geil ist in dem Moment.
Was ja geil ist, aber es ist jetzt nichts, was ich immer will und was auch irgendwie gut für mich ist oder sonst was. Man kann es mal machen so, aber es ist jetzt, ich finde dieses mit dem Essen, das zu vergleichen, finde ich eigentlich wirklich sehr sinnvoll, weil oft für mich dieser Gedanke mit diesem Langsam geht für mich immer in so eine Richtung von, du darfst nicht so sein, wie du bist, finde ich oft. Mhm. Und vielleicht sollte man sich eher fragen, wie esse ich eigentlich oder wie bin ich vielleicht und kann da noch mehr so reingehen.
Mhm. Also vielleicht so in Momenten, wo ich voll genieße und nur auf mich gestellt bin, also null Performance-Druck habe, wie zum Beispiel Essen, ne, wo quasi niemanden noch damit befriedigen müsste oder sowas. Wie mache ich das da eigentlich? Und das dann mal so anzuwenden quasi.
Genau, das finde ich eigentlich richtig cool.
Ja, ich verstehe das voll und ich muss gleichzeitig sagen, also ich finde schon, es gibt Momente, wo das meine Wahrheit ist. Also zum Beispiel, wenn ich gerade merke, ich habe ganz viel Wut in mir oder Energie oder sonst was, dann ist das für mich der viel authentischere Ausdruck. Und ich habe aber schon so einen kleinen konkreten Tipp, glaube ich. Und zwar ist es bei mir so, dass wenn ich dann gerade mal so richtig schnell und hart, dass es immer nur ganz kurze Episoden sind. Und ich glaube, das hilft bei dem, was du, Eva, gerade meintest, mit dem, dass man nicht mitkriegt, wenn sich was verändert, wenn man einfach die ganze Zeit so durchrammelt. Und bei mir ist es dann echt so, dass es so, okay, jetzt mal kurz so richtig rammeln und dann irgendwie vielleicht nur so 10 Sekunden oder so, ich weiß es nicht. Und dann komplette Ruhe, also gar keine Bewegung und irgendwie so nachspüren. Und dann kann man wieder, also das ist quasi so, dass man diese Nachspürpausen reinlegt oder sowas. Das finde ich ist zum Beispiel ein ganz guter Trick, um auch harte Sachen irgendwie achtsam machen zu können. So. Also mir hilft es zumindest. Das wollte ich noch so anfügen.
Mhm. Ja. Ich wollte euch beide eigentlich noch eine Frage dazu fragen, weil das kann ja alles sein, dass ich jetzt feststelle, oh, ich brauche es eigentlich langsamer und so weiter oder ich möchte es gerne mal langsamer, dann mal wieder schneller. Ich brauche irgendwie mehr Kontrolle über das Tempo. Aber dann kommt ja noch die Frage der Kommunikation. Wie kommuniziere ich das meinem Partner, dass er versteht, was ich meine, dass es irgendwie nichts grundsätzlich jetzt ist, sondern jetzt gerade irgendwie, oder weil ich hatte schon eben die Situation, dass ich das mal kommuniziert habe und dann hieß es irgendwie so, ach so, ja, ich dachte, das ist jetzt für immer das oder so. Also es war irgendwie, ich fand es sehr schwer, das zu kommunizieren und auch irgendwie klar zu machen.
Ah, ich finde sowas immer, Tipps? Also die Frage ist ja quasi nicht, wie kommunizierst du, sondern wie gehst du mit der Reaktion um? Also wie kommuniziere ich, was ich will? Ich sag halt einfach, was ich will. Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk, das hast du ja auch gemacht. Also ich finde, und das, was du jetzt beschreibst, ist ja quasi, wie gehe ich dann damit um, was die Reaktion ist? So, und es ist ja gar nicht die Frage, wie sage ich, was ich will, sondern dann kommt halt so ein, oh, ich habe es jetzt immer falsch gemacht oder so und ne, wie gehe ich dann damit um? Und ich finde, das ist dann halt so, wie ich halt mit allen Konflikten irgendwie umgehe, dass ich mir das halt anhöre und irgendwie Verständnis zeige und dann eventuell halt genauso, wie du es gerade gemacht hast, irgendwie klarstelle, was ich, wenn ich falsch verstanden wurde, was ich eigentlich meinte oder so.
Mhm. Und was ich auch gerne mache, ist auch vom Sex mal einchecken. So, du schau mal, ich habe gerade total auf das und das Lust. Worauf hast du denn heute Lust? Und vielleicht ist es was komplett anderes. Und dann können wir schauen, okay, gut, wir stehen gerade wo ganz anders. Wo ist denn der gemeinsame Nenner? Gibt es überhaupt einen gemeinsamen Nenner? Macht das hier gerade Sinn? Vielleicht haben wir beide auch auf das gleiche Lust und sagen, ja, mega geil. Und dann können wir auch schauen, wo sind denn die Grenzen? Ja, worauf hast du keine Lust? Und wenn ich vielleicht gestern noch Analsex haben wollte, will ich es vielleicht heute nicht mehr haben. Und wenn ich gestern hart durchgenudelt werden wollte, dann will ich das vielleicht heute nicht mehr. Und ich mache das ganz gerne vor ein Check-in. Na, wo stehst du, wo stehe ich, was willst du, was will ich und was wollen wir beide nicht? Und das finde ich ganz toll. Das ist zwar ein bisschen Gerede am Anfang, aber ich kenne viele Leute, auch gerade in Berlin, in der sexpositiven Szene, machen das einige, so ein Check-in. Und ich liebe das, weil ich da einfach merke, wow, da ist jemand bewusst da, der interessiert sich und wir versuchen gemeinsam unser Spielfeld auszuarbeiten mit Spielregeln, an die wir uns beide halten können. Und dann kann ich mich auch ganz anders entspannen, weil ich nicht die ganze Zeit im Kopf bin und denke, hat er das jetzt gecheckt? Macht er das jetzt so? Nee. Sondern ich kann mich viel besser gehen lassen. Und wenn dann doch was nicht ist, dann kann ich nochmal kurz sagen, oh, Moment, stopp. Wir hatten das doch von anders besprochen oder Jetzt merke ich, ich will es doch nicht mehr oder so.
Also das typische ja, glaub, quasi so besser Vorsorge ist, als Nachsorge. Ne?
So den Unterschied zwischen so Wünschen und Erwartungen klarzustellen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich wünsche mir irgendwie eben ein Vorspiel mit den und den Sachen, dann glaube ich, versteht das ein sexueller Gegenüber oft auch so als, oh Mann, ich muss das jetzt machen. Und dann fühlt sich das nicht mehr so gebend an, wenn man das in dem Moment macht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. So ähnlich, wie wenn mir eben sagt, oh, ich wünsche mir jetzt so einen 10 Minuten langen Blowjob, bevor es weitergeht. Es kann schon sein, dass der sich das wünscht. Und wenn er das nicht sagen würde, würde ich das vielleicht einfach so machen und es in so einer gebenden, irgendwie eben einer gebenden Haltung haben und fände es richtig geil. Aber wenn mir vorher jemand sagen würde, du kannst du mir bitte vorher so 10 Minuten einblasen, dann würde ich sagen, dann würde ich in dem Moment schon denken so, nee, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ja, aber ich muss ja nicht, in dieses Fordernde reingehen. Ich kann ja sagen, hey, lass uns mal einchecken. Ich habe total Bock. Na, das ist gerade total das, worauf ich Lust habe, dass du mir 10 Minuten einen Blowjob gibst. Kannst du dir das vorstellen? Und dann kannst du reinfühlen und auch sagen, nee, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich so, okay, gut, aber ich habe meinen Wunsch geäußert und dann können wir schauen, was können wir stattdessen machen.
Ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man echt so fragt, also von sich, so ich wünsche mir das jetzt oder ich hätte da Bock drauf, nicht könntest du vielleicht mir einen Blowjob geben, sondern wirklich so, ey, ich würde mir extrem so diesen Blowjob wünschen oder ich fände es richtig geil oder so.
Und bist du offen dafür? Hast du Lust da drauf? Weil ich finde es immer wichtig, dass das Gegenüber auch Nein sagen darf. Ich finde es auch bei mir wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Frage, wo ich eigentlich nur Ja sagen kann, weil ich sonst doof bin und ich will ja nicht doof sein. Deshalb sage ich ja, aber dann mache ich irgendwas, was ich vielleicht gar nicht machen will. Das ist doof. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, ich kann Nein sagen, dann kann mein Ja auch aus einer ganz anderen Tiefe kommen.
Ja. Ja, ich finde auch mit Leuten, die man schon richtig gut kennt, wo man vielleicht schon auch relativ konkret weiß, was man voneinander will, kann man ja vielleicht auch zum Beispiel so einen Vibe mit reingeben. Also, dass man so sagt, boah, ich bin gerade eher so im ganz Zärtlichen oder ich bin gerade eher so im ganz Harten oder sowas. Wenn du jetzt Angst hättest, dass du sowieso konkrete Forderungen stellst, weißt du, dass man quasi, genau, ich glaube, bei One-Night-Stands ist es nicht so hilfreich, weil die Person noch nicht weiß, was man dann damit meint, aber vielleicht wäre sowas auch was für eine Beziehung so. Dass man auch erstmal einfach mit so Vibes anfängt, so wie geht's mir gerade? So.
Ja.
Naja.
Es ist halt eben so super schwer, finde ich. Ich habe gestern erst mich mit einer unterhalten, so über das Thema One-Night-Stands, dass man es einfach nicht machen kann, dass es einfach keinen Spaß macht. Und sie hat auch gemeint, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr auf schlechten Sex die ganze Zeit bei diesen One-Night-Stands. Und ich denke halt, das ist auch so ein Punkt, dass man dann so schwer das kommunizieren kann. Und ich denke mir immer so, oh Mann, also ich müsste ja in meinem Beruf wirklich top da drin sein, guten Sex zu kommunizieren und denke mir dann aber auch manchmal so, was ist eigentlich mit dir los? Warum ist es jetzt schlecht so? Warum kannst du nicht irgendwie noch diese und jene Sache kommunizieren? Weil ich bin ja verantwortlich für mich selbst und so. Ja, und trotzdem funktioniert es dann nicht. Also vielleicht ist es auch okay oder vielleicht können wir auch einfach so rausgeben, so das ist halt normal und okay sogar, dass man halt einfach manchmal schlechten Sex hat oder dass es halt manchmal einfach irgendwie dumm ist, solange man da draus irgendwie was mitnimmt und lernt, was man will und was man nicht will oder so.
Ja, ja, das sowieso. Also gut, ich meine, und zur Not geht man dann zu Eva und macht einen De-Armoring. Das ist auch so eine geile Welt, sich so, ne? Ach, fick dich einfach komplett kaputt, so alles scheißegal und am Ende lässt du dich einfach von Eva wieder aufpäppeln, so kein Problem.
So alle halbe Jahr mal wieder.
Ja, genau. Ich bin mal wieder. Nee, ach, ich finde, das ist schon gut, achtsam zu sein. Und ich finde aber auch so, was du sagst, dass man sich ja auch ausprobieren darf und auch irgendwie merken darf, so, das war jetzt Kacke.
So.
Ja. Ja. Vielleicht vor allem auch so in wirklich jungen Jahren irgendwie. Ich finde das, ja.
Ich habe auch letztens so einen interessanten Satz gelesen, der hieß einfach, es gibt keine falschen Entscheidungen, sondern Entscheidungen waren immer richtig. In dem Moment, wo du sie halt getroffen hast, hast du sie ja getroffen aus einem bestimmten Grund. Deswegen war deine Entscheidung damals halt richtig, auch wenn sie sich im Nachhinein als vielleicht irgendwie ungut herausgestellt hat oder so.
Ja. Genau, das Ding ist halt egal, wie wir uns entscheiden und für was wir uns entscheiden, wir müssen immer mit den Konsequenzen handeln, dealen und es wird immer Konsequenzen geben, immer, egal in welche Richtung wir uns entscheiden und dafür dann eben auch die Verantwortung zu übernehmen. Ja. Das denke ich, ist ganz wichtig.
Und auch irgendwas zu unterlassen ist ja auch eine Entscheidung.
Ja,
so. Ja. Okay, cool. Ja, vielen Dank für den Einblick. Das heißt, alle, die jetzt interessiert sind an Eva und dem, was sie jetzt schon so erzählt hat, die können ja gerne mal zum Festival kommen nächsten Januar. Und sonst findet man dich auch auf deiner Website mit deinen Workshops und Angeboten und sowas.
Ja.
Genau, die natürlich unten verlinkt ist. Genau, dann antwortet uns mal unten, welches Gemüse ist das sexieste so ungefähr?
Und die Frage, oder Obst, da bin ich jetzt auch wirklich, ja, genau, Obst, wirklich
wir sind,
neugierig.
Wir sind wirklich
mit
offen,
welchem,
ja.
Also mit welchem Gemüse ganze masturbiert ihr am liebsten? Genau. Boah, bin ich neugierig.
Vor allem Lenia hatte ja eigentlich mal so eine Phase, so eine Obst-Gemüse-Fetisch-Phase, die ist ganz schnell wieder vergangen. Also die war so ein paar Monate.
Ja, hatte
Kannst
ich
dich noch dran erinnern?
Ich hatte so ein, ja, so ein Aubergine-Glas-Dildo, den ich auch immer noch sehr toll finde. Ja, das stimmt. ja, gut, ihr Süßen. Dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Und ihr könnt uns ja mal auf Patreon folgen und da so Luisas und meinen Erzählungen lauschen, wie wir so von unseren Erfahrungen erzählen, jede Woche ungefähr. Und genau, dann.
Ja, danke, dass du da warst, Iva.
Ja, ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt.
Schönen Tag euch allen. Ja,
euch auch. Ciao, ciao.
Tschüssi, bis nächste Woche.
Ciao. Geliebte auf Zeit.